Okay, so wir sind in der Logik, logikbasierte Agenten, und die Idee dabei als Hintergrund ist, dass wir einen Agenten haben, der die Welt abbildet, der ein Weltmodell hat, und dieses Weltmodell ist in gewisser Weise sprachlicher Art. Wir haben also eine Wissensbank aus Fakten bzw. Perzepten über die Welt, und wir erschließen den Zustand der Welt, den wir nicht sehen können oder den wir nicht direkt sehen können, erschließen wir aus dieser Wissensbank. Diese Wissensbank ist natürlich unvollständig in mehreren, also potenziell unvollständig in mehreren Richtungen. Einerseits wissen wir, sehen wir nicht alles über die Welt, und zweitens können wir nicht alles über die Welt schließen. Oder aber wir haben noch nicht dran gedacht, über gewisse Dinge nachzudenken. Und wir hatten Verfahren gesehen, mit denen wir die Erfüllbarkeit eines Faktes aus einer Wissensbank entscheiden können. Da, Tableau und Resolution. Und im Prinzip kann man damit den ganzen, ich will mal sagen, deduktiven Abschluss errechnen. Ja, alles, was aus dieser Wissensbank folgt, weil jeder einzelne Folgerungsschritt ist natürlich entscheidbar. Und irgendwann hören wir dann auf. Ja, also in der Praxis wäre das so eine Art Anytime-Prozess, in dem man den deduktiven Abschluss bildet. Und der deduktive Abschluss ist natürlich unendlich groß. Ja, es gibt unendlich viele Formeln, die folgerbar sind aus einer beliebigen, konsistenten Wissensbank. Ja, aus einer inkonsistenten natürlich noch mehr. Da ist alles folgerbar. Das war der Zustand im Wesentlichen beim letzten Mal, und wir haben das angewandt auf nochmal auf die Wumpus-Situation. Ja, wir haben hier die Semantik, das ist, wie die Welt wirklich aussieht. Wir haben hier unsere Wissensbank, wo wir partiell wissen, was passiert ist. Wir haben also gewisse Felder, in diesem Fall hier drei, exploriert, haben dann gewisses Wissen über die Welt. Und die Wissensbank ist letztlich die, tut's doch, diese Aussagen hier, ja, A für V für, dass es, was war V nochmal? Wer weiß es? Nee, das ist okay. Das ist nämlich, wo wir. Ach doch, ja. Ich weiß es nicht mehr. Es ist steht für stinkt. Okay, das weiß ich noch. Ja, das heißt, wir wissen partiell, was es über dieses Ding zu wissen gibt. Wir können das kodieren in Aussagenlogik. Das gibt mir uns eine große Menge an Formeln, und aus dieser Formel können wir dann, in diesem Fall interessiert uns, wo ist der Wumpus, nämlich in 1, 3, können wir dann ableiten. Ja, wie machen wir das zum Beispiel? Indem wir das ganze Klausel normalifizieren und dann die negierte Klausel dazufügen, und dann können wir einen schönen kleinen Resolutionsbeweis machen, und am Ende steht tatsächlich die leere Klausel. Gut. Warum ist das nicht alles, was wir wollen? Was wir wollen, ist, dass wir die Welt ordentlich beschreiben. So, dass wir effizient Schlüsse ziehen können. Und in diesem Fall ist es so, dass wir sehr viele Formeln haben, um eine sehr einfache Welt zu beschreiben. Okay? Und da hat man doch das Gefühl, das geht besser. Ja, also es ist nicht eine sehr schöne Beschreibungssprache, und insbesondere ist es nicht eine Beschreibungssprache, die Sie zum Beispiel verwenden würden, um mir zu erklären, was die Wumpus-Situation ist. Ja? Beziehungsweise, wenn Sie versuchen würden, das in Aussagenlogik zu sagen, würde ich sehr schnell meutern. Erstens sagen Sie immer dasselbe, ja, für jede Zelle sagt man nochmal dasselbe, und zweitens ist das Ganze so groß, dass ich es mir kaum merken kann. Für Maschinen mag das eine gute Sache sein, für Menschen ist das sicherlich keine. Und selbst für Maschinen ist es nicht klar. Also wir haben, in der Logik haben wir immer Sprachen, mit denen wir Welten beschreiben. Und die Frage ist immer, ist das die beste Sprache, die ich im Moment benutzen kann? Und wir werden uns relativ bald die Prädikatenlogik erster Stufe angucken, als eine andere Beschreibungssprache. Was wir aber vorher, also heute machen wollen, ist, dass wir uns ein State-of-the-Art SAT-Solver angucken. SAT-Solver als eine Klasse von Programmen, denen man eine aussagenlogische Formel gibt und die dann sagen, erfüllbar oder unerfüllbar. Ja? Das ist eine wichtige Klasse von Programmen, die industriell relevant sind, weil man sehr, sehr viele Probleme in Aussagenlogik einfach transformieren kann, so dass die Bedeutung erhalten bleibt, so wie wir es für den Wumpus gemacht haben. Und es wird, das ist der State of the Art in vielen Problemklassen, ist tatsächlich heutzutage einfach kompilieren in Aussagenlogik, einen Satzsolver darauf anschmeißen und dann das Ergebnis, also entweder unerfüllbar oder die Belegung zurückrechnen auf die Lösung des ursprünglichen Problems. Eine interessante Sache ist, dass SAT-Solving, diese Programmklasse ist noch ziemlich stark in akademischer Hand. Ja, bei vielen Problemen ist es so, dass irgendwann mal die Industrie davon Wind kriegt und sagt, oh, das ist eine interessante Klasse von Problemen, da können wir Geld verdienen, da machen wir, stecken wir Entwicklung rein. Das ist bei den meisten Compilern so und so weiter und so fort. Und das Verrückte bei SAT-Solvern ist, dass das noch sehr stark in akademischer Hand ist. Und selbst der SAT-Solver von Microsoft kommt nicht von Microsoft Corporate, sondern von Microsoft Research in Cambridge. Und also das ist eigentlich ein interessanter Effekt. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil es ein schwieriges Problem ist. Hoffen wir mal. Gut. Wir haben uns darüber unterhalten, dass SAT-Solving im Prinzip ein Constraint-Satisfaction-Problem ist und dass man es als solches lösen könnte, aber SAT-Solving, so wie wir das jetzt heute uns mit dieser DPLL, mit dem DPLL-Programm, also Algorithmus angucken, ist effizienter. Deswegen macht man das nicht. Ja. Als eine Anwendung, die sehr nahe liegt, wo man auch nochmal anders, nicht nur bei Wumpus, diese Kompilationstechnik sich überlegen kann, ist, wenn man irgendwelche Schaltkreise hat und nach Fehlern sucht, dann kann man sehr schnell rausfinden, durch eine Übersetzung in Aussagenlogik, wo diese Fehler sind. Und dafür werden natürlich die SAT-Solver auch eingesetzt. Ja, sehr stark für die Hardware-Verifikation. Und Sie können sich vorstellen, dass für einen Schaltkreis, der ein bisschen größer ist als der da, dass relativ viele Klauseln zusammenkommen. Ja, das ist eine, das ist also, man kann sich vorstellen, wenn heutzutage einen Schaltkreis, der mal paar 10.000 oder auch 1 Million Gates hat, den beschreibt man eben halt in sehr, sehr großen Klauseln. Und wenn man da nicht gute Verfahren hat, dann ertrinkt man sehr schnell. Also ein einfacher Tableau-Kalkül, so wie wir ihn gesehen haben, ertrinkt praktisch sofort. Was macht man stattdessen? Man macht eine Algorithmus, von dem wir sozusagen die Grundlagen uns mal angucken. Das ist die Davis-Putnam-Prozedur, DPLL, weil eben es eine alternative Publikation zu der Idee gab, die von Logan und Loveland war. Und wir werden uns den Grundalgorithmus angucken und ihn mit Resolution vergleichen. Wir werden auch uns angucken, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, und die kann man an DPRL ganz gut zeigen, dass man solche Verfahren machen muss wie Klausellernen. Ja, also wenn man irgendwo in einer Situation mal auf einen ganzen Teilbaum von unerfolgreichen Ästen in der Suche sitzen geblieben ist, dann will man diese Information, das ist ja Information über die Ursprungsklauselmenge, dann will man diese Information ausnutzen, indem man etwas lernt. Wäre es nicht schön, wenn wir die aus diesem großen oder auch kleinen Teilbaum die Information, warum etwas schiefgegangen ist, wäre das nicht schön, wenn wir das irgendwie lernen könnten und wieder zurückfüttern könnten in unsere Suche? Ja, wir Menschen machen das absolut immer. Ja, wir merken, ups, das funktioniert immer alles nicht. Und dann gucken wir uns die Situation an und lernen daraus etwas. Und schreiben das nieder. Das ist eine relativ starke Form der Inferenz, die wir hier jetzt angucken, somit am Übergang zum Lernen. Und wir werden uns angucken, wie das mit diesen Phasentransitionen ist, die wir schon bei Constraint Satisfaction Problem geguckt haben. Wir haben uns kurz darüber unterhalten, dass man auch Local Search benutzen könnte. Auch das ist nicht effizient genug, um irgendwo vorne mitzuspielen bei Satzsolver. Gut. Das ist soweit, wie wir gekommen sind. Gibt es irgendwelche Fragen? Gut. Also, DPLL. DPLL ist im Prinzip eine sehr einfache Prozedur, und statt Ihnen den Pseudocode direkt zu zeigen, zeige ich Ihnen ein Beispiel. Ja, wir haben eine Klauselmenge. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Klauseln. Und wir gucken uns als erstes mal die dritte Klausel an. R soll true sein. Ja? Wir versuchen gerade diese Klauselmenge zu erfüllen. Und die einzige Art, ja, also zu erfüllen, durch Belegungen. Ja, also was dieses DPLL macht, ist, es bekommt eine Klauselmenge Delta, und es bekommt unter Umständen eine partielle Interpretation, also eine Variablenbelegung. Okay, und was es uns zurückgibt, ist eine bessere Variablenbelegung, typischerweise eine totale, oder irgendeine Art Fehlerwert, das ist nämlich unerfüllbar ist. Also das ist ein Belegungssuchprogramm. Ja? Wenn wir uns also jetzt mal diese dritte Klausel R true ankommen, wie können wir die denn wahr machen? Naja, das ist ganz einfach, indem wir R true zuweisen. Also für jede einer Klausel wissen wir, wie die darunter liegende Variable belegt werden muss. Okay? Alles, was wir wissen, können wir schon mal abhaken. Ja, das machen wir mit der Unit Propagation Rule. Das wird der erste Fall in dem Pseudocode sein. Und da werden wir einfach R mit true belegen. Und dann können wir simplifizieren. Ja, also wenn wir uns die erste Klausel da angucken, wir haben P true, da können wir nichts machen, Q true, da können wir auch nichts machen, aber R false, da können wir was machen. Wir wissen, dass R false falsch wird. Ja, weil R ja wir gerade mit true belegt werden. Und oder falsch können wir weglassen. Okay, das heißt, was wir machen in der Unit Propagation Rule ist, dass wir für alle einer Klauseln deren Werte belegen in der Belegung und dann simplifizieren. Und in diesem Fall gibt es das 3 Klauseln, ja, die R-True können wir natürlich wegschmeißen, weil die schon belegt ist. Das ist kein Zwischenziel mehr. Ja, und wir kriegen kürzere Klauseln. Wir haben hier eine Dreierklausel, die wird zu deiner Zweierklausel. Wir haben nur noch P-True, Q-True und so weiter. Wir haben hier überall Zweierklauseln. Das heißt, wir haben alle Einerklauseln eliminiert und haben dadurch ein einfacheres Problem, an das aber genau dann erfüllbar ist, wenn das alte erfüllbar ist. Weil die Klausel R-True zwingt uns, R nach True zu machen. Deswegen, das ist Sound. Jetzt haben wir dieses Beast hier. Was können wir da machen? Wir haben keine Einerklausel mehr, das heißt, wir werden zu nichts mehr gezwungen. In diesem Fall versucht man, weitere Belegungen zu raten, und das macht man während mit Splitting. Und Splitting ist einfach, man sucht sich eine Proposition aus, die noch nicht belegt ist, alles andere wäre Quatsch, und belegt die einfach testweise. Ja, wenn wir P nach False belegen, das ist der eine Ast, wir haben der zweite Ast, P geht nach True, und dann können wir weiter vereinfachen. Ja, wir haben hier P nach False belegt, also kriegen wir, bleibt Q True über, P nach False ist True, True oder können wir auch weglassen, also wir haben eine Klausel P False, Q True und Q False und nochmal ein Q False und dann, das heißt, wir haben eine Klauselmenge mit zwei Einerklauseln, tut mir leid, und zwischen denen kriegen wir sofort per Resolution eine leere Klausel hin. Oder aber durch Unit Propagation. Ja, Unit Propagation sagt, okay, wir wissen, dass wir Q True machen müssen. Und dann können wir in der verbliebenen Klausel, ja, das wird zu einem Falsch, und das heißt, die simplifiziert zu einer leeren Klausel. Und Sie sehen hier schon, das ist etwas, was etwas später jetzt noch wichtig wird, wir haben sozusagen konzeptionell die Wahl, ob wir hier das Ganze als Unit Propagation ansehen oder als Resolution. Okay? In diesem Ast unserer Suche, und das handelt sich um einen Suchprozess, kriegen wir eine leere Klausel. Das heißt, wir wissen, wir sind unerfüllbar. Und im anderen Fall, ja, wenn wir P mit True belegen, dann bleibt ein Q falsch übrig und dann können wir Unit Propagation machen und haben alle Variablen belegt. Insbesondere bleiben keinerlei Klauseln in meiner Klauselmenge übrig. Das heißt, wir sind erfüllbar und die Belegung, die wir hier aufsammeln können, R geht nach True, P geht nach True, Q geht nach Falsch, die ist eine erfüllende Belegung. Okay, das ist so das Typische. Wir propagieren, das ist ein Inferenzschritt, und wann immer das nichts mehr hilft, wann immer wir nicht mehr propagieren können, distribuieren wir. Also spalten wir das Problem in kleinere Probleme auf. Und es ist natürlich klar, dass man da noch eine Wahl hat. Man kann wählen, auf welchem Literal man das Splitting macht. Okay? Darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber Sie können sich schon vorstellen aus diesem Constraint Satisfaction Problem, dass ganz ähnliche Heuristiken hier funktionieren. Ja, wenn man sowas sich überlegt, dass man sagt, ich hätte gerne eine Auswahl dieser Variable, die mir möglichst wenig Wahl lässt. Ja, das war ja die Idee bei den Heuristiken im Constraint Satisfaction, dass so etwas hier funktionieren wird. Ja, man wird irgendwelche Literale nehmen, die in kurzen Klauseln sind. Man würde Literale nehmen, die in Zweierklauseln sind, weil die, wenn ich die belege, werden das wieder Einheitsklauseln und die, mit denen kann ich dann weiter propagieren. Also irgendwelche solche Heuristiken werden hier zum Zuge kommen und werden natürlich auch beim Splitting sehr stark eingesetzt, weil die eine sehr starke Wirkung haben, wie schon bei Constraint Satisfaction. Und ich werde da euch jetzt nicht besonders drauf eingehen, weil sie im Prinzip schon wissen, wie es geht. Okay, gucken wir uns jetzt doch den Algorithmus mal an. Ja, wir haben also erstmal Unit Propagation und das geht einfach über alle Einer-Klauseln hinweg, nimmt die vorgeschriebenen Belegungen auf in die Belegung, die wir gerade basteln und wir fangen an zu simplifizieren und das wird eben einfach wahre Klauseln ganz wegschmeißen und weil das ja in der konjunktiven Normalform sind das ja und wahr und falsche Klauseln werden um das jeweilige Literal verkleinert. Dann, wenn wir propagiert haben, kommt der Terminationstest. Wir gucken nämlich, ob wir eine leere Klausel abgeleitet haben, dann geben wir unerfüllbar zurück oder wenn unsere Klauselmenge leer wird, dann geben wir die jeweilige Interpretation zurück, die Variablenbelegung und sonst machen wir Splitting. Das ist ein rekursiver Aufruf. Ja, wir nehmen uns irgendeine Aussagenvariable P her, wo wir noch keine Belegung haben. Und dann erweitern wir die momentane Belegung, kopieren den ganzen Krempel, bla-di-bla-di-bla-di-bla, und rufen DPLL mit den erweiterten Mengen auf. Ja, und müssen dann noch eine Fallunterscheidung machen, ob wir unerfüllbar sind oder ob wir erfüllbar sind und eine erfüllende Belegung zurückbekommen. Okay? Das ist der Algorithmus. Das ist unser Basisalgorithmus. Über den werden wir uns jetzt unterhalten. Und natürlich ist das nicht so, wie man das implementieren würde. Wir haben hier jetzt immer so zur Sicherheit in gewisser Weise funktional überall Kopien gemacht. Das ist natürlich ineffizient. Was man machen würde, ist, dass man irgendwelche Techniken macht, wo man Flags verwendet oder Sachen grün anstreicht, wenn man da schon mal war und so. Okay. Nochmal ein Beispiel. Ja, wir haben hier eine Klauselmenge, eine Zweierklausel, eine Viererklausel, eine Zweierklausel, noch eine Zweierklausel und eine Einerklausel. Ja. Und dieses Beispiel soll zeigen, warum das so effizient ist. Und im Prinzip hat man so einen Effekt, dass man Klauselmengen irgendwie sowas wie aufribbelt. Ja, man hat hier in diesem einen Fall, wir haben eine Einer-Klausel S true, das heißt, wir belegen S mit true und vereinfachen. Ja, vereinfachen macht aus diese Zweierklausel hat kein S, darum wird die kopiert. Diese Dreierklausel hat auch kein S. Doch diese Viererklausel hat ein S, was nicht erfüllt wird. Also wird sie zu einer Dreierklausel. Diese hier hat auch ein S. Ja, die wird zu einer Einerklausel und diese hier wird natürlich wahr und kann deswegen weggelassen werden. Das heißt, wir haben hier eine Klauselmenge, die wieder eine Einerklausel hat. Und zwar sogar zwei einer Klauseln haben, dann mache ich einfach Q zu wahr, kriege eine noch kleinere Klauselmenge. Wir haben hier wieder einer Klausel und ribbeln das Ganze auf, bis wir zur leeren Klausel kommen. Okay. Der Effekt ist hier einfach, dass die Unit Propagation so eine Kettenfunktion drin hat. Und man muss sich schon so ein bisschen doof anstellen, um Beispiele zu finden, wo man nicht mehrere Male propagieren kann hintereinander. Aber natürlich, irgendwo muss NP-Vollständigkeit herkommen. Ja? Satt ist NP-Vollständig. Das heißt, wir haben irgendwo nicht triviale Suche. Und wenn man sich mal überlegt, wie man sowas herstellen kann, dann macht man typischerweise irgendetwas, wo man ganz viel Wahl hat im Worst Case. Also wir gucken uns jetzt mal hier ein Beispiel an. Wir haben hier wieder so eine relativ vernünftige Klauselmenge, ja, die allerdings keine Einer-Klauseln hat. Wir wollen es ja nicht zu einfach machen. Wir wollen ja jetzt ein Beispiel machen, wo es Schwierigkeiten gibt. Und dann führen wir diese Redundanzklauseln ein, zwei Stück. Einmal x1 ist true oder x2 ist true oder x3 und so weiter. Und bei oder ist es ja immer so, dass wir für all diese Literale, und das sind riesen Brummis von Klauseln, ja, 100 Literale lang, dass man da immer Splitting machen kann. Ja, also wir haben, sagen wir mal, wir fangen mit einem Splitting auf P an. Und splitten dann über die X'e weiter runter. Ja, wir haben hier einmal einen True-False. Den False-Fall wollen wir uns gar nicht erst angucken. Im True-Fall fangen wir an zu splitten über x1. Dann werden, können Sie sich ja vorstellen, diese beiden Redundanzklauseln werden um jeweils 1 kürzer. Und dann kann man über x2 splitten und so weiter und so fort, bis man irgendwann 100 Mal runtergesplittert hat. Und dann splittet man über true und dann hat man hier eine leere Klausel abgeleitet. Und in diesem ungünstigen Fall, ja, man hätte natürlich, wenn man Q direkt gewählt hätte. Wenn man Q direkt gewählt hätte, dann wäre man direkt zur leeren Klausel gekommen. Aber wir haben es ja nun, aber das weiß natürlich DPLNL nicht. Ja, die wissen nicht, man weiß nicht, was das Problem ist. Ja, und das Problem ist, dass hier, dass im Prinzip immer dasselbe gemacht wird. Man kommt immer bei derselben leeren Klausel raus. Aber man hat sich hier 200 Knoten lang beschäftigt. Und natürlich verbraucht das viel Zeit. Und je nachdem, wie es implementiert ist, möglicherweise auch viel Speicherplatz. Also, irgendwoher kommt das exponentielle Verhalten und die Frage ist, wie können wir im Normalfall oder in vielen Fällen dieses exponentielle Verhalten verbessern? Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Was man vielleicht dazu sagen sollte und was Sie natürlich wissen, aber möchte ich nochmal darauf hinweisen, ist, dass dieses hier nur ein Beispiel ist. In diesem Beispiel wissen Sie genau, was, gucken Sie einmal drauf, sagen, ja, ja, klar, und vermeiden dieses blöde Verhalten. Aber die NP-Vollständigkeit kommt irgendwo her. Das heißt, es gibt kein Verfahren, das sie ganz vermeidet. Außer wenn P gleich NP ist. Okay? Das wissen wir nicht. Wenn wir annehmen, dass P ungleich NP ist, was die meisten Leute, die ich kenne, tun, das ist vielleicht falsch. Die meisten haben keine Meinung dazu, die ich kenne. Aber ich glaube, ich kenne immer noch mehr Nicht-Informatiker als Informatiker. Was die meisten Leute, die eine Meinung dazu haben, glauben, dass P ungleich NP ist oder hoffen. Dann werden wir keine Verfahren finden können, die diese Art von Fehler immer vermeiden können. Aber natürlich können wir sehr häufig so etwas vermeiden und das ist genau, was wir machen. Bevor wir das tun, möchte ich aber noch kurz auf die Eigenschaften dieser DPLL eingehen. Ja, wir haben also zwei Fälle. Der eine Fall ist, wenn wir eine Belegung zurückkriegen, dann können wir sehr leicht und sehr einfach in polynomialer Zeit nachrechnen, dass das auch die richtige Belegung ist. Ja, wir gehen einfach durch, simplifizieren die Formel einmal durch und haben dann bewiesen, dass es ist. Aber was passiert, wenn wir unerfüllbar zurückkriegen? Ja, dann müssten wir ja im Prinzip einmal hinter der DPLL, die hinter dem DPLL-Trace hinterherjachtern und dann sehen, hat er auch alles richtig gemacht. Alternativ könnten wir natürlich auch das Programm verifizieren. Ja, wir könnten die Implementation verifizieren und hoffen, dass die Programmiersprache fehlerfrei in ASCII, Assembler kodiert wird und hoffen, dass der Prozessor fehlerfrei ist und so weiter und so fort. Das könnten wir natürlich auch tun. Alternativ können wir versuchen, eine Art von Zeugenobjekt zu generieren. Ja, sehr häufig ist es so, dass wenn wir irgendwie ein Programm haben, was systematisch alles durchgeht und dann irgendwann sagt, so, nichts ist passiert, ja, ich habe es nicht geschafft, das kann man nicht nachrechnen. Aber wenn das Programm gleichzeitig so eine Art Zeugenterm oder Objekt gibt, dann können wir unter Umständen das nachrechnen. Das wollen wir dann auch tun. Ja? Bevor wir das aber tun, möchte ich noch mal über den Erfüllbarkeitsfall nachdenken. Ja, also wir haben eine Klauselmenge. Wir starten DPLL mit der leeren Belegung und kriegen dann eine partielle Belegung zurück. Warum partielle Belegung? Warum sagen wir nicht, es muss eine totale Belegung sein? Genau. Manche sind egal und dann ist es natürlich besser, wir geben die kleinsten Objekte zurück. Ja, stellen wir uns vor, da sind noch 3000 Variablen, die wir nicht belegt haben, auch nicht belegen müssen. Insbesondere, wenn wir jetzt mal zu unserem Redundanzbeispiel zurückgehen. Ja, Sie sehen, dass man Q gar nicht belegen muss im Prinzip, dass man sich eigentlich nur für P entscheiden muss. Insbesondere braucht man sich für die 100 x1 bis xn, wenn man es richtig macht, in der richtigen Reihenfolge, muss man sich überhaupt nicht entscheiden. Dann ist eine partielle Belegung besser. Stellen Sie sich weiterhin vor, dass Sie nicht nur ein Problem haben, sondern eine ganze Reihe von Problemen, die sich nicht viel unterscheiden. Also gerade beim Wumpus ist es zum Beispiel so. Ja, da hat man einen Teil der ganzen Geschichte, ist immer derselbe. Das sind nämlich die Regeln, die Wumpus-Welt beschreiben. Und wenn wir da schon einen, das werden wir in diesem Fall nicht tun, weil wir da an einer konsistenten Welt interessiert sind, aber wenn wir darin schon eine Unerfüllbarkeit hätten, ja, ist jede Erweiterung der Klauselmenge auch noch unerfüllbar. Ja, also wir haben, oder wenn wir eine Belegung haben, eine partielle Belegung, und da kommen neue Klauseln dazu, können wir einfach die neuen Klauseln darauf testen und falls die nicht gerade schon determiniert werden durch diese partielle Belegung, können wir dann einfach DPLL nochmal laufen. Also partielle Belegungen sind einfach arbeitssparend. Also was wir machen ist, wir haben Belegungen und werden sie immer weiter erweitern. Ja? Ist jemand schon mal gesehen? Genau. Ja, das ist im Prinzip dasselbe wie Backtracking mit Inferenz. Die Inferenz ist Unit Propagation und der Rest ist Suche. Ja, wir legen, was machen wir nämlich? Bei Constraint Satisfaction Problem mussten wir irgendwie einen Wert raten. Für jede Aussagenvariablen haben wir zwei Werte. Und das Einzige, was wir machen, ist, dass wir sozusagen gleichzeitig beide Werte raten. Und wenn wir dann noch Tiefensuche machen, dann ist das genau Backtracking. Das zeigt uns auch, dass wir eine exponentielle Suchzeit erwarten müssen. Das ist natürlich auch irgendwie Schnee von gestern, weil alle diese Dinge sind immer exponentiell, die wir jetzt haben. Aber die Frage ist immer, wo kommt's her? Und in diesem Fall kommt es aus der Splitting-Regel, die im Wesentlichen die gleiche ist wie beim Constraint Satisfaction. Noch was wir schon können. Diese Unit Propagation Rule ist im Prinzip nichts anderes als Resolution. Wenn wir uns also vorstellen, wir haben ein, sagen wir mal, P-True, ein Literal P-True, und wir haben eine Klausel, die C oder P-False ist, dann kann ich entweder sagen, ich erweitere meine Belegung und simplifiziere, indem ich jetzt dieses Falschliteral weglasse, oder ich kann mir vorstellen, ich mache einfach Resolution. Warum ist das interessant? Das ist interessant, weil wir das Ganze besser verstehen. Ist immer angenehm, wenn man was auf was Bekanntes zurückführen kann. Und B, müssen wir uns um Soundness der Unit Propagation Regel keine Gedanken mehr machen, weil wir schon bewiesen haben, dass Resolution Sound ist und insbesondere Unit Resolution. Unit Resolution ist die Variante von Resolution, wo man immer nur mit einer Klausel resolviert. Man kann sich fragen, ob Unit Resolution vollständig ist. Könnte man ja hoffen. Und es stellt sich heraus, dass dem nicht so ist. Ja, also wir haben, um das zu sehen, gucken wir uns ein Beispiel an. Müssen wir nur ein Beispiel konstruieren, in der Unit Resolution nicht zu einer leeren Klausel führt, obwohl die Klauselmenge widersprüchlich ist. Und hier haben wir so eine. Wir haben eine Menge von Zweierklauseln. P über P und Q. Alle Zweierklauseln. Und man sieht sofort, dass die unvollständig ist, denn wir haben alle Belegungsvarianten. Das heißt, es ist keine Belegung. Man sieht, dass die unvollständig ist, sondern man sieht, dass das unerfüllbar ist. Denn egal, was wir machen, werden wir nicht zu einer Belegung kommen, ja, weil wir die volle Kombinatorik aufgeschrieben haben. Ja. Und wir sehen außerdem, dass natürlich mit Unit Resolution gar nichts zu machen ist. Weil für Unit Resolution brauchen wir eine Einer-Klausel und eine Einer-Klausel haben wir nicht. Man kann sich überlegen, dass Unit Resolution vollständig ist auf einer Teilmenge der Klauselmengen und es gibt da eine Teilmenge der Klauselmengen, die nennt sich Hornklauseln und Hornklauseln sind die Klauseln, die höchstens ein positives, höchstens ein positives Literal haben. Ja. Und man kann sich überlegen, dass auf der Klauselmenge Unit Resolution vollständig ist. Wir sehen, dass dies hier keine Hornklauseln sind, weil diese erste Klausel hier hat zwei positive Literale. Dennis? Hornklausel-Vollständigkeit von Unit Resolution könnte eine gute Übungsaufgabe sein. Müssen wir mal drüber nachdenken. Okay. Das heißt, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben Unit Propagation mit Resolution zusammengebracht. Ja, wir haben uns überzeugt davon, dass das dasselbe ist. Ja. Jetzt kann man das auch noch weitermachen. Ja. Es stellt sich heraus, dass wir einen Lauf von der DPLL-Prozedur überführen können in einen Resolutionsbeweis. Das heißt, im Prinzip macht DPLL nichts anderes als Resolution, allerdings auf eine sehr clevere Art und Weise. Ja, wenn Sie sich Resolution angucken, dann hat man extrem viel Wahl. Da hat man all die Klauseln und immer wenn man irgendwelche Partner findet, könnte man resolvieren. DPLL ist relativ stark eingeschränkt. Das sagt einem zum Beispiel, wann immer ich Unit Propagation machen kann, muss ich Unit Propagation machen. So lange, bis es an Splitting kommt. Und was ich jetzt gerne zeigen möchte, ist, dass wir jeden Lauf von DPLL, wenn er mit unerfüllbar zurückkommt, dass ich daraus einen Resolutionsbeweis basteln kann. Wenn ich das nämlich kann, habe ich ein Objekt, was ich einfach nachrechnen kann. Und anstatt, dass ich diesen Beweis-Sketch vorführe, möchte ich gerne ein Beispiel anführen. Ja. Und möchte das machen mit dieser Klauselmenge hier und möchte gerne, und genauso funktioniert die Beweisidee auch, dass wir übersetzen den Lauf von einen Lauf von DPLL in einen Resolutionsbeweis. Und zwar geht das folgendermaßen. Ja, wir fangen ja in DPLL, fangen wir an mit Unit Propagation. Aber der Trick hierbei ist, dass wir uns keine Unit Propagation selber angucken, sondern dass wir diese Beobachtung, die wir eben gemacht haben, nämlich dass Unit Propagation auch Resolution ist, werden wir hier ausnutzen. Wir werden also im Prinzip uns immer Resolutions vornehmen, auch wenn Unit Propagation am Werk ist. Wir haben hier den Lauf von DPLL. Wir haben uns erst S angeguckt, haben Unit Propagation gemacht, aber wir schreiben es auf wie eine Resolution und wir dekorieren diesen Lauf hier immer mit den Klauseln, die leer geworden wären in dem Prozess. Ja, also wir haben hier erstmal, haben wir uns S angeguckt und da haben wir Unit Propagation gemacht, aber stattdessen dekorieren wir das immer mit den Klauseln, die leer werden, in diesem Fall S true. Und als nächstes haben wir uns Q angeguckt, ja, weil wir hier aus Q und S simplifiziert, wenn S gerade true ist, gibt uns Q true. Das heißt, da haben wir mit true weitergemacht und dann können wir mit R weitermachen und so weiter. Das ist das Beispiel, was wir vorher schon gesehen haben. Und im Prinzip ist dies hier ein dekorierter Lauf von DPLL. Und was wir dann hinterher machen, ist, dass wir den nochmal, wenn wir hier, gucken wir uns nur die Dekorationen hier an. Und die Struktur des Baumes gibt uns immer Resolutionen. Das ist immer das, was übrig bleibt. Und das sehen wir, gibt uns einen Resolutionsbeweis. Ja, wir haben uns erst S angeguckt. Dadurch, im Falschfall wird S true leer. Im True-Fall gucken wir uns Q an. Und aber aus dieser Klausel hier, Q true und S falsch, bleibt nur S falsch übrig, weil wir ja dahinterher true gemacht haben. Das ist erstmal ein wenig seltsam. Jetzt wäre wahrscheinlich der Zeitpunkt zu sagen, hä, verstehe ich nicht, oder was soll das Ganze, oder sowas. Ja. Ich glaube, im Prinzip müssen Sie sich, und das ist leider etwas, was ich auf den vier Folien nicht so gut kann, müssen Sie sich, wo ist sie? Diese Folie hier vor Augen halten. Ja? Wir haben S mit true belegt, Q mit true belegt, R mit true belegt, P mit true belegt. Das ist letztlich der Lauf. Und den sehen Sie ganz genau in diesem linken Ast hier. Das ist der zentrale Lauf. Und ich habe immer nur den Falschfall, den virtuellen Falschfall, habe ich daneben geschrieben und habe hier aufgeschrieben, welche Klauseln aus der Ursprungsklauselmenge dadurch leer werden würden. Zu diesem Teil. Ja, wenn ich S mit falsch belege, dann wird diese letzte Ursprungsklausel wird leer. Während der Simplifikation. Wenn ich außerdem noch Q, also S mit wahr und Q mit falsch belege, habe ich das verkehrt gemacht?
Aber die Ursprungsklauselmenge, dann passt ja. Aber wenn man davon ausgeht, dass man S noch mitsetzt, dann. Ja.
Genau. Ja, genau. Das ist der Detail. Ja? Und wir haben. Und dann können wir diesen Baum aufbauen. Das ist halt dieser Baum ist ein Baum, den wollen wir nur zu dem Zwecke haben, daraus einen Resolutionsbeweis zu basteln. Okay? Und das können wir auch, wie dieses Beispiel zeigt. Natürlich ist ein Beispiel noch kein Beweis. Aber man kann diese Idee hier in einen Beweis überführen. Die Idee hier ist, dass man aus einem Lauf einen Beweis bauen kann und den Beweis kann man hinterher nachrechnen und das gibt uns natürlich ein gutes Verständnis letztlich für diesen Algorithmus. Ja? Im Wesentlichen, wenn man das jetzt sich anguckt, ist DPLL nichts anderes als ein baumbasiertes Verfahren. Und wenn wir diese Übersetzung hier machen, dann bekommen wir immer eine baumförmige Resolution. Baumförmige Verfahren haben den großen Vorteil, dass man sie schön implementieren kann. Ja, einfach eine eine funktionales Programm, wie wir es jetzt hier ganz am Anfang gesehen haben. Einfach ein rekursives Programm, das letztlich, wenn man das durchlaufen lässt, gibt das uns einen Baum, den Baum der rekursiven Aufrufe. Und über unsere Übersetzung hier gibt uns das natürlich auch einen baumförmigen Resolutionsbeweis. Das ist einerseits gut, weil schnell zu implementieren, sehr effizient und so weiter und so fort. Das ist andererseits schlecht, weil wir einen Baum durchlaufen. Und Bäume haben fast immer Redundanz, weil man Sachen nicht wieder benutzen kann. Denn wenn ich etwas wieder benutze, dann benutze ich ja eine Klausel zweimal. Und das ist einerseits, gibt mir das kürzere Beweise, wenn ich also, sagen wir mal, DAG-förmige Beweise habe. Aber andererseits ist der Raum aller DAG-förmigen Beweise, über den man dann ja suchen müsste, viel, viel größer als der Raum aller baumförmigen Beweise. Und irgendwo dazwischen liegt Effizienz. Man will nicht über den Raum aller DAG-förmigen Resolutionsbeweise gehen, sondern man will eigentlich in einem Baumsuchverfahren, das will man erweitern, um an besonderen Situationen Sachen wieder zu verwenden. Und das ist genau, was wir machen. Das ist das, was uns diese kleine Transformationsübung gegeben hat. Und natürlich ist es, wie man sich überlegen kann, sind wenn man von einem DAG, also von einem gerichteten azyklischen Graphen, übergeht auf den Baum, der dem entspricht, hat man natürlich einen exponentiellen Blow-up. Und das will man im Allgemeinen nicht. Und wir werden uns Techniken angucken, wo man an ganz ausgewählten Fällen dann, ach du Schande, schon, diese Dagifizierung macht. Und das ist dieses Clause Learning, was wir uns jetzt als nächstes angucken. Gut. Ich schlage vor, wir machen 5 Minuten Pause. Es wäre sehr gut, wenn Sie mich warnen, wenn es mal wieder 11 Uhr ist. Ja, ich bin anscheinend extrem unzuverlässig, mich daran zu erinnern. Also das wäre gut, wenn Sie da mithelfen würden. Das ist gut für die Frischluft, das ist gut für Ihr Aufpassen, das ist gut für uns alle. So, 5 Minuten. Bitte?
Vielleicht ist es doch getauscht.
Ich glaube, ich habe es mir auch gerade überlegt. Also, der Befund bisher ist, DPLL ist prima, weil es Baumsuche ist, und DPLL ist Mist, weil es Baumsuche ist. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie, also DAG-Suche erzeugt zu große Suchräume und ist nicht so einfach zu implementieren. Und Baumsuche ist Mist, weil es zu große Objekte erzeugt. Und worauf wir uns jetzt spezialisieren wollen ist, oder was die Antwort auf dieses Problem ist, ist, dass man an gewissen Stellen Mehrfachverwendung von Klauseln zulässt, aber nicht an allen. Und das muss man natürlich sich gut aufsparen und nur die wichtigen Teile, die wichtigen Klauseln mehrfach verwenden. Und dafür muss man natürlich verstehen, warum Unit Propagation einen Konflikt generiert hat. Und das ist jetzt die Technik, die wir uns jetzt mal angucken wollen. Ja, also wir haben hier jetzt nochmal unser Redundanzbeispiel, in dem wir im Prinzip alles möglichst schlecht gemacht haben aus didaktischen Gründen. Ja, wir haben uns erst P angeguckt und hätten uns dann lieber gleich Q angucken sollen und den ganzen X1 bis Xn Mist, den ich ja genau zu diesem Zweck eingeführt habe, sollten wir möglichst in Ruhe lassen. Nun, kann man sich fragen, wie sieht man das denn als Algorithmus? Und die Antwort ist, man sieht es gar nicht. Ja? Aber wenn man einmal Mist gemacht hat, muss man ja nicht zweimal Mist machen und siebenmal Mist machen und 316 Mal Mist machen. Ja? Die Frage, die man sich eigentlich stellen sollte, ist, warum war das hier Mist? Und was hätte ich stattdessen tun sollen? Ja? Und das ist genau das, was wir in diesem Algorithmus dazu tun wollen. Ja? Was ist schiefgegangen? Und wie kann ich das vermeiden, das in Zukunft nochmal zu machen? Und die Zentralfrage für DPLL ist natürlich, warum Unit Propagation einen Konflikt generiert hat. Und dann, und das sind zwei, also einmal ist es die Analyse der Konflikte, und zum anderen ist es, dass man aus diesen analysierten Konflikten neue Klauseln macht, die man dann in die Suche einfüttert. Gut. Damit wir das machen können, gucken wir uns bestimmte Graphen an, die wir aus den Läufen von DPLL generieren. Und das sind die sogenannten Implikationsgraphen. Und diese Implikationsgraphen werden wir uns dann hinterher nochmal einschränken zu sogenannten Konfliktgraphen. Und aus den Konfliktgraphen können wir dann diese neuen Klauseln generieren. Dafür brauchen wir ein klein bisschen Vokabular. Also wir nennen ein Literal, ein Wahlliteral, also ein Literal, auf dem wir eine Wahl hatten. Wenn wir in diesem Lauf von DPLL, man stelle sich einen Ast vor, den Wert mit der Splitting-Regel gesetzt haben. Und wir nennen es ein impliziertes Literal, wenn es seinen Wert durch einen Unit Propagation Regel bekommen hat. Okay? Wahlliterale, wenn wir gewählt haben, und impliziert, wenn wir keine Wahl hatten. Und mit denen können wir jetzt den Implikationsgraph eines Runs von DPLL, eines Astes, uns angucken und also definieren, und das ist ein relativ kompliziertes Biest, aber eigentlich ist es relativ einfach. Ja. Wir machen einen Graph, und die Knoten dieses Graphes sind die Wahlliterale und die implizierten Literale. Also wenn das ganz durchgelaufen ist und wir eine vollständige Belegung aus DPL rauskriegen, sind das natürlich alle. Und alle Literale, die dieser Belegung entsprechen. Und wir machen dann spezielle Kanten dazu. Nämlich, wenn wir eine Klausel L1 bis LK oder L' haben, die ein impliziertes Literal wird, das heißt, wir haben L1 bis LK gerade durch Unit Propagation weggekriegt, dann machen wir uns einfach die Kanten zwischen zwischen dem Partnerliteral, li quer, und l Strich machen wir Kanten rein. Und wenn wir eine Klausel haben, die leer wird, ja, also nicht die, die nicht zu einem implizierten Literal wird, sondern leer wird, dann machen wir Kanten zwischen wiederum den Partnerliteralen, ihrer Literal und einer bestimmten Knoten, den wir neu einführen, einem Konfliktknoten Box C. Ja? Also wenn wir einen Lauf haben, dann können wir von jeder Klausel wissen wir, ob die Klausel leer wurde, also zu der leeren Klausel, zu einer leeren Klausel beigetragen hat. Und oder wenn sie zu einem implizierten Literal beigetragen hat, dann führen wir dazu gewisse Knoten ein in einem Graph. Ich will jetzt mal hier ein Beispiel machen, bevor wir weiter vorkommen. Ja, wir haben jetzt diese Klauselmenge, die wir bereits kennen, unsere ganz einfache Klauselmenge mit drei Klauseln. Wir haben hier den Lauf, ja, wir haben erstmal R wird true, dann splitten wir und so weiter und kriegen eine leere Klausel. Ja. Wenn R wahr wird, ja, dann ist es ein impliziertes Literal. Ja, es wird zu einem Unit, zu einer Unit in null Schritten in gewisser Weise. Ja. Dann haben wir auf P Splitting gemacht. Ja, einmal P false und zum anderen mal P true. Wir gucken uns jetzt nur einen Ast an. Ja, also haben wir ein Wahlliteral P falsch. Und dann haben wir Q, was einen Wert durch Unit Propagation kriegt, das heißt Q var wird ein Unit-Literal und deswegen werden wir in diesen Graphen zwei Kanten R true nach Q true, und P false nach Q true eintragen. Warum? Weil wir Klauseln da oben haben, die zu diesem Unit-Literal wurden, und da werden wir immer die Partnerliterale in den Ecken verarbeiten. Dann, nach dieser Wahl, kriegen wir eine leere Klausel, und das gibt uns dann also einen Konfliktknoten, leere Klausel. Und es wurde, diese leere Klausel, wenn wir es zurückverfolgen, wurde gemacht aus der Klausel P true Q false. Also haben wir aus P false zum Konfliktliteral eine Kante und aus Q var, was auch wieder das Partnerliteral zu Q false ist, eine Kante. Ja. Wo ist mein Beispiel geblieben? Tut mir leid, da müssen wir uns das angucken. Der linke Teil ist genau dieses, ist jetzt der Implikationsgraph. Ich weiß nicht, was mit meiner Folie passiert ist. Ja. Also wir machen einen Graphen aus einem Ast von DPLL. Und ein Ast von DPLL gibt uns ja immer entweder eine Belegung oder einen unsatisfiable. Wir interessieren uns natürlich für den unsatisfiable Fall, weil wir den daraus dann hinterher etwas lernen wollen. Wir sind ja hinter Belegungen her. Also, wir haben wir haben uns diese Implikationsgraphen angeguckt und die Idee ist, dass das die Abhängigkeiten sind, die zu einem Konflikt führen. Und aus diesem Lauf, den wir uns hier angeguckt haben, kriegen wir einen Graphen, der genau so aussieht. Ich habe einfach nur hier meine 1, 2, 3, 4 Kanten aufgesucht, aufgesammelt und da habe ich sie, hier hätte ich, also hätte ich vielleicht das noch unten dran schreiben sollen. Und wir haben P-True, R-True, Q-True und das Konfliktliteral. Das ist genau das, was wir haben. P falsch, Konflikt, Q-True, Konflikt und dann haben wir R nach Q und P nach Q-True. Genau dieser Graph. Das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt hier durch dieses hier durchgehen, und das ist auch die Motivation dieser ganzen Sache, kriegen wir einen Graphen, der nicht radikal anders aussieht. Einen Graphen, in dem die ganzen x1 bis xn, die ja nicht zum Konflikt beigetragen haben, insbesondere sind diese beiden Klauseln nie leer geworden, sondern haben nur zwischendurch Zeit verbraucht. Das heißt, wir kriegen hier den gleichen Graphen im Prinzip, den gleichen Konfliktgraphen und wir kriegen unverbundene Knoten daneben. Das ist eigentlich, was hier passiert. Wir haben den Kern, wir haben in diesem Implikationsgraphen haben wir den Kern der ganzen, des Argumentes. Haben wir aufgeschrieben und der Kern des Argumentes ist in dieser Klauselmenge Delta und wir haben diese extra zur Ablenkung dazugefügten Theta-Klauseln beide, die haben wir isoliert und sehen, dass wir hier in diesem Teilgraphen tatsächlich alles haben, was wir brauchen. Machen wir mal weiter. Na, wir haben das gleiche Beispiel, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen rumspielen, können wir ja sagen, okay, wir haben jetzt dieses Redundanzbeispiel, wir haben Delta, das ist unsere Ursprungsklauselmenge, dann haben wir die Ablenkungsliterale und dann tun wir noch zwei dazu. Ja? Q falsch und S true, Q falsch und S falsch. Das habe ich gerade so ausgesucht, damit wir eine weitere Möglichkeit haben, eine leere Klausel abzuleiten. Ja? Wir haben wieder die Wahlliterale P true und alle diese X1 true bis X100 true und Q true und wir haben weiterhin das implizierte Literal R true. Und jetzt könnten wir statt, dass wir in dem Run am Ende irgendwie Q auf falsch setzen, können wir auch einen Widerspruch mit aus dem Q true dann resolviert, also dann vereinfacht sich das Q false jeweils weg und dann haben wir zwei Einerliterale S true und SF. Daraus können wir einfach mit Unit Propagation eine andere leere Klausel erzeugen. Das heißt, wir haben kriegen einen Graphen, der etwas erweitert ist und der diese Form hat. Was wir daran sehen ist, dass wenn wir nichts mehr mit den x1 true bis x100, also x1 Variablen x1 bis x100 machen, dann stehen die immer noch unverbunden da, auch wenn wir hier noch eine interessantere Situationen bekommen. Mit diesem Beispiel werden wir jetzt in der Zukunft dieses Clause Learning noch ein bisschen weiter rumspielen. Wir werden also drei Beispiele haben. Ein Beispiel ist immer dieses ganz einfache, ohne Ablenkungsliterale. Dann werden wir hier diese Ablenkungsliterale wiederum einführen, kriegen so einen Graphen hier. Und dann werden wir hier noch weiter eine zweite Möglichkeit einführen, in der wir einen Widerspruch kriegen können. Bei den Implikationsgraphen ist es so, dass wir da eine Wahl haben. Ja. Im Wesentlichen, welchen Implikationsgraph man bekommt, hängt davon ab, in welcher Reihenfolge man die Literale oder die Aussagenvariablen gewählt hat. Man hat, wenn man diese ganz einfache Klauselmenge hier hat, wir haben P falsch oder Q falsch und wir haben P true und Q true. Und je nachdem, ob man P oder Q zuerst für die Unit Propagation nimmt, kriegt man den einen Graphen oder den anderen. Interessant ist aber, dass die Literale in dem Graphen, dass die natürlich identisch sind. Ja, das heißt, es ist eine gewisse Umordnung, aber sonst ist eigentlich nichts passiert. Implikationsgraphen ist der erste Schritt. Wir brauchen in unserer Analyse aber noch ein wenig mehr. Wir müssen jetzt noch die Konflikte rausdestillieren und dazu benutzen wir eine abgeleitete Idee, die wir Konfliktgraphen nennen. Also wir nennen, wenn wir einen Implikationsgraphen G Beta haben für einen Lauf Beta, dann nennen wir einen Teilgraphen von diesem Implikationsgraphen einen Konfliktgraphen, wenn er genau einen Konfliktknoten hat. Ja, das reicht uns, wenn wir einen Konflikt haben. Und dass der abgeschlossen unter den Elternliteralen ist. Also wenn man von dem Konfliktknoten muss man alle Literale und alle Pfade haben, die da in den Konflikt reinführen. Das soll also abgeschlossen sein. Und diese dritte Sache ist, dass jeder Knoten in C einen Pfad zum Konflikt haben. Der sagt einfach, alles, was nicht beiträgt zu dem Konflikt, lassen wir weg. Das ist der wichtigste Teil hier. Ja? Das ist also in gewisser Weise eine Negativbedingung. Was man also macht, ist, dass man irgendwie anfängt bei dem Konfliktknoten, geht man durch den Implikationsgraphen, bis man die Wahlliterale erreicht. Wenn man sich also jetzt unser Redundanzbeispiel anguckt, dann gehen wir hier, fangen wir bei dem Konfliktliteral an, gehen zurück, also muss Q true drin sein, P true muss drin sein und dann haben wir hier R true auch noch drin und insbesondere, und das ist das Wichtige an der Sache, dass die Redundanzliterale, die ich nur zur Ablenkung eingeführt habe, eben in diesem Konfliktgraphen nicht drin sind. Ja. Wir haben uns jetzt bei dem zweiten Beispiel, wo wir zwei Konfliktknoten drin hatten, ist es so, dass wir den gleichen Konfliktgraphen hier als Teilgraphen kriegen. Aber wir können natürlich auch einen anderen kriegen. Ja, wir haben hier einen Wir haben hier einen Graphen und gehen hier auch rückwärts. Und da hätte ich mal besser aufpassen wollen, die sollen natürlich eigentlich nicht drin sein, weil die unverbunden sind. Insbesondere alles, wenn wir uns das jetzt mal angucken, durch diese Bedingung hier stellen wir sicher, dass unverbundene Literale, wie in diesem Beispiel hier, nicht drin sind. Gut. Ja. Das heißt, was wir gemacht haben in diesem Schritt, ist, dass wir analysiert haben, wo kommt der Konflikt her? In einem Lauf. Das heißt, wir sind jetzt irgendwo durchmarschiert und wir haben also zum Beispiel jetzt bei dem ersten Ast hier unten, haben wir gesehen, ja, wir sind auf einen Konflikt gelaufen, eine Unerfüllbarkeit. Und wie können wir das ausnutzen? Dann haben wir zu diesem Ast Beta haben wir einen Konfliktgraphen aufgebaut. Sagen wir mal den da. Und jetzt müssen wir aus dem Konfliktgraphen eine neue Klausel basteln. Die Klausel, die uns hinterher bei anderen Ästen hilft. Und die Idee dabei ist, dass Konfliktgraphen gerade logische Folgerungen kodieren. Ja, wir haben also eine Klauselmenge und wir haben einen Konfliktgraphen, der aus einem Ast von DPLL gekommen ist. Dann können wir die Wahlliterale in diesem Konfliktgraphen uns schnappen. Und dann weiß man natürlich, bei all den Wahlliteralen, und deswegen habe ich sie ja auch nun ausgesucht, wenn ich die alle so setze, wie der Konfliktgraph es mir vorschreibt, dann komme ich zu einem Widerspruch. Also lassen wir das doch. Es reicht also, wenn ich eines so setze, wenn ich eines anders setze, als der Konfliktgraph es mir vorschreibt, dann komme ich in diesen Vertrag, komme ich nicht in diesen Widerspruch und kann ihn in Zukunft vermeiden. Das heißt, ich kann lernen, dass ich die Disjunktion der Partnerliterale dieser Literale setzen muss. Und das ist eine Klausel, die ich einfach aus einem Konfliktgraphen ablesen kann und die allgemeingültig ist. Und das Schöne ist, sie enkodiert genau, was schiefgegangen ist in diesem einen Lauf und kann deswegen verwendet werden im nächsten Lauf, um sicherzustellen, dass ich den gleichen Fehler nicht noch einmal mache. Also wenn wir uns diesen Konfliktgraphen angucken, dann sehen wir, dass die Wahlliterale sind gerade P-True und Q-True. Da oben haben wir sie, die Wahlliterale. Und deswegen können wir einfach die Wahlliterale nehmen, sie alle die Wahrheitswerte, die intendierten Wahrheitswerte kippen und daraus eine Klausel machen und dann kriegen wir P falsch und Q falsch. Mit der können wir dann in Zukunft weitermachen, weil das haben wir ja schon rausgekriegt. Also, was passiert? Ja? Wenn wir irgendwo runtermarschiert sind in unserem Baum, bis wir auf einen Konflikt kommen, dann errechnen wir die Klausel des zugehörigen Konfliktgraphen Und weil wir ja im Konflikt sind, werden wir Backtracking machen und wir können in dem Backtracking, können wir jetzt schon die neue Klausel dazu tun. Okay. Also was in unserem speziellen Beispiel, die Klausel C, die wir jetzt gerade gelernt haben, kommt dazu und wir müssen natürlich in unserem Graph weitermachen. Wenn wir jetzt hier die Konfliktliterale uns angucken, ja, dann müssen wir natürlich die Belegung dieser letzten Geschichte müssen wir müssen wir in Betracht ziehen, ja, so dass wir keine Arbeit doppelt machen. Wir haben ja natürlich eine ganze Menge von Literalen bereits gemacht. Sie sind genau entgegengesetzt zu dem, was wir zu dieser Klausel. Das heißt, ja, wir wissen schon, was mit dieser Klausel passiert. In diesem letzten Knoten, wo wir da ganz unten irgendwo sind. Das heißt, wir können durch die Zurücknahme der letzten Entscheidung, wissen wir bereits, was passiert für fast alle Literale hier. Und dann können wir da eine sehr starke Heuristik nehmen, dass wir gerade die dieses letzte Literal, was wir zurückgenommen haben, das können wir als ein impliziertes Literal nehmen. Und dadurch sparen wir sehr viel Arbeit. Es ist nämlich so, wenn wir sich das Ganze angucken, dass diese gelernte Klausel letztlich immer nur die alten Wahlliterale enthält. Das heißt, im Prinzip können wir Unit Propagation direkt wiederverwenden, um diese Analyse zu machen. Und das macht das extrem effizient. Wenn wir uns jetzt also hier ein weiteres Mal hier die ganze Sache angucken, wir haben hier einen anderen, ich habe hier eine leicht andere Erweiterung, also nicht mehr diese Erweiterung mit S, die wir uns da vorher angeguckt haben, sondern wir erweitern mit P-False oder Q-False, das heißt, man kriegt einen anderen Run, man kriegt dadurch einen Implikationsgraph, in dem Q-Falsch auch noch ein impliziertes Literal ist, ja, dann kriegt man einen kürzere gelernte Klausel und die ist P-Falsch in diesem Fall, die ist sogar eine Einer-Klausel, das ist eine extrem wertvolle Klausel, weil wir direkt in Unit Propagation verwenden können und in diesem Fall gewinnen wir noch mehr als wir vorher hatten. Das heißt, was wir machen, ist, dass unser gesamter Baum der Möglichkeiten hier kollabiert. Wir fangen erstmal an und setzen P wie weiterhin. Beim ersten Mal marschieren wir hier insgesamt durch, ja, bis machen alle Fehler, die man nur so machen kann. Wir lernen P falsch oder Q falsch. Beim nächsten Mal, wie wir uns gerade angeguckt hatten, lernen wir P falsch und damit können wir direkt hochbacktracken bis zum obersten Teil, weil wir hier statt durch ein Splitting brauchen wir jetzt nur noch ein Unit Propagation zu machen und müssen uns mit diesem gesamten großen Teilbaum, den wir da unten vorher hatten, exponentiell großen Teilbaum, der wird ersetzt durch einen linear großen schlechtesten Ast. Und das ist letztlich der Effekt, den wir haben durch Clause Learning. Im besten Fall. Ja, also wenn wir nochmal zusammenfassen wollen, zusammenfassend trotzdem, ja, ist, dass wir DPLL in einer Urform haben wir Baumresolution. Baumresolution ist gut zu implementieren, ist aber schlecht, weil es Redundanz hat, dass man jeden Fehler nochmal macht. Ja. Das ist auch der gleiche Grund, warum manchmal, wenn man es blöd macht, funktionale Programmierung zu ineffizienten Programmen führt, während Klausellernen im Wesentlichen eine Caching-Methode ist, in der ein gesamter Unterbaum ersetzt wird durch eine neue Klausel, die diesen Unterbaum, wenn wir den versuchen, das nächste Mal zu durchlaufen, genau verhindert. Und deswegen ist Klausellernen gut. Und das ist letztlich, warum DPLL mit Klausellernen tatsächlich die einzig wirklich erfolgversprechende Strategie ist im SAT-Solving. Man macht nicht genau das. Man kann das natürlich noch ein bisschen besser machen, aber da werde ich nicht drauf eingehen hier. Das können Sie sich in der Literatur angucken. Da gibt's, ich werde noch ein paar mehr Pointer Ihnen geben. Und möchte eigentlich damit diesen Teil des Klausellernens abschließen. Wir werden uns dann Freitag, werden wir uns mit diesen Phasentransitionen beschäftigen und dann auch übergehen zur Logik erster Stufe. Damit habe ich implizit die Frage beantwortet, wird es eine Vorlesung am Freitag geben? Und die Antwort ist ja. Okay? Ich freue mich, wenn ich möglichst viele von Ihnen sehen werde. Good. See you on Friday.